Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Szefanowski. Ob Klimawandel, Rassismus oder Geschlechtergerechtigkeit, über solche Fragen wird zurzeit heftig diskutiert und auch darüber, wie darüber diskutiert wird. Ist es zum Beispiel Moralismus, wenn jemand Leute kritisiert, die mit ihrem SUV 300 Meter zum nächsten Bäcker fahren, oder äußern solche Menschen nur eine berechtigte moralische Kritik? Fragt sich auch, wie Kultur sich in solchen Debatten verhalten soll. Soll ein Theater Stellung beziehen oder führt das nur zu schlechter politisch korrekter Kunst? Mehr dazu in unserer heutigen Sendung. Außerdem geht es heute um Messen. Vergangene Woche wurde die Leipziger Buchmesse abgesagt und zwei große Kunstmessen wurden in den Herbst verlegt. Und wir fragen, warum uns das Warten im Lockdown so schwer fällt. Haben wir die Kunst des Wartens womöglich verlernt? Opernpremieren, das sind zurzeit Streams. Opernkritiker können dadurch allerdings auch mal über Premieren berichten, für die sie normalerweise weit hätten reisen müssen, zum Beispiel nach Budapest. Dort sind gestern Abend zwei Opern gezeigt worden, die bei uns wenig bekannt sind. Immerhin kennt man den Namen eines der beiden Komponisten, Ernst von Donani. Der Großvater des Dirigenten Christoph von Donani und des ehemaligen Hamburger Bürgermeisters Klaus von Donani. Ernst von Donani wurde in Pressburg geboren und gilt als ungarischer Komponist und Pianist. Von ihm wurde gestern Abend die Oper Tante Simona gezeigt. Jörn Florian Fuchs, Sie haben die Premiere für uns angeschaut. Hand aufs Herz, kannten Sie diese Oper?
Nein, überhaupt nicht. Ich kannte auch ehrlich gesagt den Namen des Komponisten, aber auch nur unter ferner Liefen eigentlich hatte ich den eingeordnet. Ich glaube, es gab mal eine Vorstellung in München mit Kammermusik von ihm, das war es aber schon. Und um es vorwegzunehmen, das war gestern doch eine Entdeckung.
Was ist denn das für ein Werk? Worum geht's da und wie hört sich das Ganze an?
Es ist eine komische Oper, ein recht knappes Stück, so 50 Minuten. Und das wurde offensichtlich auch in Ungarn vor Jahrzehnten, muss man sagen, sehr, 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 sehr oft gespielt eine Zeit lang. Es ist eigentlich die titelgebende Tante, die so ein bisschen im Wechseljahresfrust ist und sagt, für mich gibt es keine Liebe mehr und keine gute Zukunft. Und deswegen warnt sie auch die jüngere Generation davor, sich auf Beziehungen einzulassen. Aber das Ganze geht gut aus. Letztendlich gibt es nämlich einen ehemaligen Liebhaber von ihr, die kommen dann am Schluss zusammen und dadurch darf auch die jüngere Generation sozusagen eine positive Zeit, in eine positive Zukunft schauen. Sehr nett, ein bisschen natürlich banal von der Handlung, aber vor allen Dingen musikalisch durchaus geschickt instrumentiert, sehr schwelgerisch, elegisch. Man hört so ein bisschen Richard Strauss Anklänge und dies ist jetzt ein kleiner Eindruck, das ist tatsächlich die Tante und ihr Liebhaber gegen Ende, das ältere Paar, das zueinander findet.
Neben der Tante Simona hatte gestern Abend noch eine zweite Operpremiere, Jene Hubei, der Geigenbauer von Cremona. Da geht es um einen Wettstreit der Geigenbauer, bei dem der Sieger dann die Tochter des Handwerksmeisters zur Frau bekommt. Dabei muss man auch wissen, dass Jene Hubei nicht nur Komponist war, sondern auch ein Stargeiger. War das eine Oper für Geigenvirtuosen also?
Auch, und es ist natürlich ganz schön, dass man dieses Thema mal in den Mittelpunkt rückt. Also wie muss eine Geige eigentlich wirklich gut klingen und wie viel macht das Instrument aus? Wie viel macht der Instrumentalist aus? Das sind so ein paar Fragen, die im Hintergrund durchaus eine Rolle spielen. Es geht ja um eine Verwechslung von Instrumenten auch. Es gibt zwei junge Herren, die eben die junge Dame gerne ehelichen möchten. Einer davon hat ein Buckel und verzichtet aber, obwohl er gewonnen hat, am Ende sozusagen auf das Liebesglück. Das ist genauso wie bei der Tante Simona tatsächlich auch so, dass in dem elegischen, schwägerischen, vermeintlich dann auch nur harmonisch harmlosen doch immer wieder eine Reihe von Verletzungen auftaucht. Bei den Konflikten merkt man das schon. Es gibt auch einen Prozess, den die Figuren durchlaufen. Das hat der junge Regisseur Bench Varga sehr, sehr gut und auch mit einfachen Mitteln hier in Szene gesetzt. Und ein kleiner Eindruck ist das jetzt, das große Violinsolo aus dieser Oper. Ja, das ist eine warme, schwägerische Musik auch in diesem Stück. Das, muss ich sagen, fand ich dann von den beiden Werken das Überzeugendere. Das könnte man hier rauf und runter spielen. Das geht sehr gut ins Ohr und auch gleich ans Herz, eben auch durch diese sehr schöne Produktion. Dirigiert hat den Abend übrigens Oliver von Dohnányi. Der gehört zu diesem großen Dohnányi-Clan. Das ist ja eine Familie, die in aller Welt arbeitet und wo es also einen ausführlichen Stammbaum gibt. Und überhaupt passt das eigentlich zur Dramaturgie dieser Abend gestern der Staatsoper in Budapest, die ja vor allen Dingen in letzter Zeit wirklich auf Raritäten setzt, auf vermeintlich zu Recht vergessen. Die sind eben zu Unrecht vergessen. Also das ist ein durchaus schöner Abend, der einen aber auch musikhistorisch sozusagen weiterbringt.
Dohnányi in Ungarn und bei uns Dohnányi. Vielen Dank, Jörn Florian Fuchs, war das über zwei Opernpremieren aus Budapest. Die großen Kunstmessen Art Cologne und TEFAF in Maastricht in den Herbst verschoben, die Leipziger Buchmesse ganz abgesagt nach einer Verschiebung in den Mai. Diese Hiobsbotschaften haben uns Ende vergangener Woche erreicht und es gibt auch schon große Messen wie die Book Expo America, die im vergangenen Jahr wegen Corona ausgefallen ist und daraufhin eingestellt wurde. Den Messegesellschaften und allen, die im Umfeld von Messen ihr Geld verdienen, denen geht es zurzeit sehr schlecht und keiner weiß ja auch, ab wann sich wieder so viele Menschen irgendwo treffen können, um sich über neue Produkte zu informieren, Kontakte zu knüpfen und zu handeln. Im Mittelalter sind die ersten Messen entstanden und ich habe den Historiker Michael Rothmann gefragt, wie es dazu gekommen ist. Es gab ja damals Märkte, wo Bauern Essen verkauft haben und Jahrmärkte auch für Handwerksprodukte. Wozu dann eigentlich noch Messen?
Also aus dem Jahrmarkt geht eigentlich die Messe hervor. Messe wird meistens nur verwendet als Begriff, wenn man eine große Veranstaltung, einen großen Jahrmarkt bezeichnet. Das hängt sicher mit der Quantität zusammen mit dem Einzugsgebiet des jeweiligen Jahrmarkts und mit der Anzahl seiner Besucher. Der Begriff selbst ist relativ schillernd, weil er ja eigentlich zunächst mal für die kirchliche Veranstaltung geprägt ist, aber gleichzeitig auch dann den großen Markt meint. Das hängt damit zusammen, dass dieser Begriff eigentlich das Schlusswort der Messe ist. Das heißt ite, missa est, also ihr geht und ihr seid gesandt. Damit endet quasi die Messe und es beginnt der Markt draußen vor der Kirche. Häufig mit dem Kirchweihfest verbunden, also einem spezifischen Termin, wo sich sowieso viele Menschen treffen. Und mit dem Messewesen entsteht ja auch noch etwas, was man vielleicht gar nicht so im Hintergrund vor Augen hat. Also das Messewesen ist gleichzeitig auch die Keimzelle des freien Marktes in Europa. Also nur auf diesen Jahrmärkten ist der freie Handel zum damaligen Zeitpunkt überhaupt möglich. Das heißt, hier entsteht so eine Begegnungsstätte, wo auch fremde Kaufleute, fremde Handwerker, fremde Bauern eine offene Stadt vorfinden. Der klassische Wochenmarkt ist eher geschlossen und nur von einem kleineren Personenkreis eigentlich zugänglich.
Seit wann sind denn Messen auch für den Kulturbetrieb wichtig?
Naja, der Kulturbetrieb ist eigentlich immer begleitend dabei, weil wenn man sich die mittelalterlichen Messen vor Augen führt, dann hat man dort tatsächlich die Waren präsent. Also es wird alles verkauft dort. Man hat einen Geld- und Kreditverkehr und die Messegäste, die dort vor Ort sind, wollen natürlich parallel dazu, wenn die Geschäfte gut laufen oder auch schlecht laufen, gut unterhalten werden. Das heißt, es ist immer schon ein Begleitprogramm in der Stadt. Also Gaukler, Schauspieler sind immer schon da. Ja? Mhm. Und dann gibt es natürlich noch eine ganz, ganz wichtige Veranstaltung, die in Frankfurt, also mit der Frankfurter Messe, ganz eng verbunden ist. Das ist allerdings auch ein bisschen zufällig, weil der Buchdruck, man vermutet, in Mainz erfunden wurde von Johannes Gutenberg. Und Johannes Gutenberg präsentiert die Bibel Da haben wir einen klaren Beleg und einen Bericht von einem späteren Papst, der auch auf der Messe weilte und dort beobachtet hat, wie die erste Bibel präsentiert wurde auf den Frankfurter Messen. Und damit beginnt die Geschichte dessen, was Sie vorhin auch schon erwähnt haben, nämlich der Buchmessen und dieser Großveranstaltung.
Nun sind durch die Pandemie jetzt zahlreiche Messen ausgefallen und manche wurden, siehe Book Expo America, auch ganz eingestellt. Wobei man ja auch in den vergangenen Jahren, zum Beispiel durch das Ende der Computermesse CeBIT, gemerkt hat, so richtig lohnen sich Messen offenbar nicht mehr. Sind also Messen ein Relikt aus alten Zeiten, vielleicht ja auch durch die Globalisierung längst überholt, und jetzt kommt mit der Pandemie der Todesstoß?
Ich glaube, die Pandemie macht tatsächlich Schwächen manchmal noch klarer. Allerdings, wenn man sich die Entwicklung des Phänomens oder der Institution Messe anschaut, gab es schon immer Neuentwicklungen, die das verändert haben. In dem Augenblick, wo der stationäre Handel eigentlich kräftiger wird, wo wir sowas wie Läden haben, dann mit der frühen Neuzeit, wo die Waren permanent zur Verfügung stehen, verliert die Messe natürlich als Warenhandelsplatz an Bedeutung. Weiter geht es dann damit, dass Banken und Börsen, die normalerweise auch termingebunden waren und mit den Messen ganz eng zusammenhängen, aus der Institution Messe heraustreten, eigene Institutionen bilden. Das hat aber die Messe überstanden. Ja, und ich glaube auch, dass das, was wir mit Digitalisierung verstehen, sicher eine Entwicklung ist, die sehr stark auf die Messen einwirken wird, aber gleichzeitig der soziale Kontakt, das Berühren von Dingen, das Anschauen, den Überblick, den man auf so einer Messe ganz schnell gewinnen kann, immer noch wichtig bleiben wird. Das wird sich verändern. Ich glaube, was man beobachten kann in den letzten Jahren, dass die großen Messen zurückgehen, also sowas wie die Hannover Messe, ja, die ja alle Waren dieser Welt gezeigt hat. Dann gab es die CeBIT, wo man das alles, was mit Digitalisierung zusammenhängt, gezeigt hat. Und das wird immer kleiner. Es gibt diese Produktpräsentationen allerdings weiterhin. Und ich glaube, spezialisiert und kleiner hat die Messe sicher eine Chance. Und wenn man mal sieht, wie das Phänomen sich verbreitet, jedes kleine Städtchen hat inzwischen irgendwo eine Messegesellschaft in ganz kleiner Form, wo man dann versucht, dass man sagt, okay, jetzt haben wir hier alle Fahrradhändler aus der Gegend und die präsentieren jetzt quasi ihre Produkte mal gemeinsam. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch der Nachholbedarf von Kontakt, von Verkaufen in persönlicher Form wieder wichtiger wird, zumal man natürlich, wenn man das Ganze virtuell und digital macht, ganz andere Probleme mit Glaubwürdigkeit hat. Ne? Denn das muss ja auf eine ganz andere Weise festgestellt werden, als wenn man sich regelmäßig persönlich trifft. Ne? Das ist viel einfacher dort, Vertrauen zu schöpfen, als wenn man sich eigentlich nur im Blue Nobel trifft.
Wenn wir mal optimistisch in die Zukunft schauen wollen, kann man sagen, man kann da aus der Geschichte lernen, standen die Messen in ihrer jahrhundertelangen Geschichte schon mal so vor dem Aus wie jetzt?
Also es gab sicher im 17., 18. Jahrhundert und dann nochmal im 19. einen Rückgang dieser Großveranstaltung, aber es gibt auch wieder ein Revival. Also in dem Augenblick, wo man mit den Weltausstellungen sieht, was Ausstellungen machen, kriegt die Messe wieder so eine Art Mustercharakter. Das wird zu einer Mustermesse, wo man wirklich nur noch einzelne exemplarische Dinge vorführt und zeigt. Und das führt dazu, dass das Messewesen wieder einen ganz anderen Charakter bekommt. Also ich sehe da eigentlich jetzt nicht den Untergang des Messewesens vor Augen. Und die Messe hat schon mehrere, also als Institution schon mehrere Krisen tatsächlich gut überstanden.
Das war der Historiker Michael Rothmann über die Geschichte und die Perspektiven von Messen. Der Theaterbetrieb und seine Strukturen werden in letzter Zeit immer wieder heftig kritisiert. Die Theaterhäuser seien zu männlich und zu weiß, die Strukturen diskriminierend oder tendenziell rassistisch. Warum zum Beispiel tanzt fast nie eine schwarze Ballerina die Hauptrolle im Schwanensee? Es fehlten die Diversität, die Gleichberechtigung und auch der Klimaschutz. Solche Kritik bezieht sich immer öfter auch auf die Kunst auf der Bühne. Bestimmte Wörter sollen nicht mehr gesagt werden, bestimmte Figurentypen nicht mehr gezeigt werden. Das Theater definiert sich also zurzeit wieder stärker als moralische Anstalt. Oder schon als moralisierende Anstalt, die die Kunstfreiheit eingetauscht hat gegen den erhobenen Zeigefinger? Barbara Behrendt hat nachgefragt.
Auf einem Online-Panel zum Thema klimaneutrales Theater fasste die Theatermacherin Nicola Bramkamp die gewachsenen strukturellen Ansprüche an den eigenen Betrieb neulich halb augenzwinkernd so zusammen.
Ich verstehe auch jeden Theaterleiter oder technischen Direktor, wenn man das Gefühl hat, seit 2013 peitscht ein Thema das nächste. Wir müssen die Arbeitsbedingungen der KünstlerInnen verbessern. Wir müssen familienfreundlich werden. Wir müssen geschlechtergerecht werden. Wir dürfen #MeToo nicht mehr HospitantInnen vernaschen. Und dann kommt jetzt auch noch die Klimadebatte um die Ecke. Also irgendwann ist auch mal gut. Trotzdem glaube ich, dass wir nicht überlebensfähig sind, wenn wir uns diesen Fragen nicht stellen.
Bramkamp hat ganz recht, wenn sie sagt, jedes Unternehmen muss sich mit diesen Fragen beschäftigen. Warum also nicht die Theater? Ausgerechnet jene Institutionen, staatlich subventioniert, die sich schon im 18. Jahrhundert als Sittenschule begriffen haben. Für Friedrich Schiller war das Theater ein Instrument der Aufklärung, ein Wegweiser durch das bürgerliche Leben, eine moralische Anstalt. Doch sollte man nicht unterscheiden zwischen Forderungen nach Gerechtigkeit in den Strukturen des Theaters und der Kunst auf der Bühne? Wäre es nicht ein Aus für die Kunstfreiheit und schrecklich langweilig, wenn Schauspielerinnen nur noch Figuren spielen dürften, die für die gute Sache kämpfen? Wenn auf dem Theater nichts Unzivilisiertes mehr gezeigt werden darf, ein rundum abgesicherter Ort, Verletzungsgefahr ausgeschlossen? Für den Dramatiker Thomas Melle eine Sackgasse. Er sagte im Sommer:
Das Theater oder die Kunst muss auch das Reich des Bösen sein dürfen und es muss das Böse nicht nur abgebildet werden können, sondern auch überformt und ins Groteske verzerrt. Und dazu muss es Formen geben dürfen und Worte, die uns als gesellschaftliche Wesen erstmal abstoßen.
Was würde dann aber aus dem Anspruch, moralische Anstalt zu sein?
Gerade deshalb muss das Böse ja gezeigt werden können, einfach als Böses, also als Mephisto. Ja, der Teufel muss auf der Bühne sein können, um das aufzuzeigen, auch Conditio Humana, also wie der Mensch ist, um das Theater als moralische Anstalt weiter aufrechterhalten zu können.
Nach Jahrzehnten des postdramatischen Theaters, das an keine Wahrheit, keine Identität mehr glaubte und jede Wertedebatte ironisch verjuxte, scheint das Pendel in der Kunst nun in die Gegenrichtung ausgeschlagen zu sein. Wer heute keine politische, moralische Botschaft zu verkünden hat, wird leicht als irrelevant abgetan. Gefördert und gefeiert werden Künstlerinnen, die Diversität, Feminismus und Klimaschutz auf der Bühne predigen. Der Potsdamer Dramaturgin Nathalie Driemeier etwa ist der Klimawandel ein besonderes Anliegen, auch auf der Bühne. Ihre Frage lautet nicht, welche Themen fürs Theater spannend sein könnten, sondern wie man das Theater benutzen kann, um Menschen für das Thema Klimagerechtigkeit zu begeistern.
Ich glaube, ich für mich habe entschieden, dass ich mit meiner Theaterarbeit Gesellschaft versuche, etwas besser zu machen. Es gibt bestimmte Themen, Diversität, Gendergerechtigkeit und Klimawandel, für die ich einstehe. Und ich glaube auch, wenn ich nicht solche Anliegen hätte, würde ich jetzt kein Theater machen.
Doch wie aufregend kann Kunst sein, die eine aktivistische Agenda hat? Wird die moralische Anstalt hier nicht zur Moralisierenden, die oft unterkomplexe und selbstgerechte Forderungen an unser Zusammenleben stellt? In vielen Theaterabenden sieht man heute Schauspieler oder Laien von der Bühne herab dozieren. Über den richtigen Umgang mit Frauen, Transgender, Roma, dem Klima, Trump oder Putin. Gut gemeint, aber braucht es dafür das Theater? Kunst, die sich gesellschaftspolitisch geriert, kann bewegend sein, wenn sie Widersprüche auslotet, unsere dunkelsten Seiten beleuchtet, doch nicht, wenn sie auf alle Fragen die richtigen Antworten kennt. Das findet auch der Regisseur Christopher Rüping.
Es gibt keine leichten Antworten. Und sobald man im Theater sitzt und denkt, oh, jetzt habt ihr es euch aber leicht gemacht, in die eine oder in die andere Richtung, ist es zum Beispiel auch langweilig. Das ist halt nicht politisch in dem Sinn, das ist politisierend. Also moralisch moralisierend, politisch politisierend, weil es sich sozusagen den Anstrich des Politischen gibt, aber eigentlich nur eine Frage.
Trotzdem setzt sich Rüping für gleichberechtigte Probenprozesse ein. Gerade diese Offenheit in der Entstehung sei es, die kontroverse, vielstimmige Kunst erzeuge. Es gäbe zwar auch die Möglichkeit, dass eine Person unterschiedliche Perspektiven bündle, aber
der einfachere und ehrlich gesagt auch demokratischere Prozess ist, ihn zu öffnen für andere Perspektiven. Die Chance, dass man dann ins Theater geht und einfach nur Antworten präsentiert kriegt, schwindet dann.
Mehr Diversität im Ensemble führt also zu aussagekräftigerem Theater? Das wäre schön, doch noch muss sich diese These, diese Hoffnung in der Theaterpraxis erst beweisen.
Barbara Behrendt war das über das Theater als moralische Anstalt. Alles nimmt ein gutes Ende für den, der warten kann. Dieses Zitat aus Leo Tolstois Roman Krieg und Frieden, das klingt tröstlich in einer Zeit, die wir ja in vieler Hinsicht im Zustand des Wartens erleben. Warten auf einen Impftermin, auf das Absinken der Corona-Zahlen, auf ein Ende des Lockdowns und schließlich auf ein Ende der Pandemie. Auf der anderen Seite scheint das Warten zurzeit gar kein Ende zu nehmen. Fristen werden immer wieder verlängert, Wartezeiten dehnen sich scheinbar endlos. Und ein gutes Ende nimmt ja auch bei Tolstoi alles nur für denjenigen, der warten kann. Warten muss man sich leisten können, auch finanziell. Und davon abgesehen ist das Warten können auch eine Kunst. Der Soziologe Andreas Göttlich von der Universität Konstanz hat sich intensiv mit dem Phänomen des Wartens auseinandergesetzt, als es noch kein Corona-Warten gab. Und ich habe ihn gefragt, warum uns das Warten gerade jetzt so schwer fällt.
Also wenn wir jetzt ganz speziell von den neuesten Entwicklungen in Sachen Corona sprechen, glaube ich, ist zum einen ein Faktor ganz wichtig, das Thema Gewissheit. Also wir werden ständig vertröstet, wir wissen nicht genau, wie lange dauert es noch. Es werden immer neue Fristen gesetzt. Das Licht am Ende des Tunnels sozusagen, das sehen wir zwar, aber wir wissen nicht, wie weit es entfernt ist. Also wir möchten, wenn wir schon warten müssen, möglichst genau wissen, wann ist das Warten zu Ende und wird das Warten überhaupt ein Ende finden. Bei Corona können wir hoffen, dass zumindest Letzteres sicher der Fall sein wird, aber manchmal ist auch das nicht ganz gewiss. Und dann kommt jetzt natürlich immer mehr ein Faktor ins Spiel, die Frage der Gerechtigkeit. Also wird denn das Ende von Corona für alle gleichzeitig kommen? Gibt es Leute, die vielleicht früher wieder in ihren alten Beruf zurückkehren, die vielleicht früher wieder die Annehmlichkeiten des Alltags genießen dürfen als andere? Also diese Debatte beginnt jetzt gerade und da kann es sein, dass es eben dann Ungleichheiten in der Gesellschaft gibt und da kann es dann auch sein, dass sich dann Leute auch übergangen fühlen oder in irgendeiner Form ungerecht behandelt fühlen. Das kann auch passieren.
Das sind ja auch Parallelen zwischen dem normalen Alltagswarten und dem Corona-Warten. Denn auch beim Alltagswarten gibt es ja eine quasi Wartegemeinschaft. Und jetzt diesmal gibt es ja quasi die ganze Menschheit. Die sitzt quasi in einem Boot und wartet auf das Ende der Pandemie. Ist das Corona-Warten da ein Beispiel für soziale Gerechtigkeit oder zeigt sich gerade im Corona-Warten zurzeit besonders deutlich das soziale Machtgefälle?
Also muss man wahrscheinlich trennen so ein bisschen zwischen dem Diskurs, den wir führen, auf der einen Seite dem politischen Diskurs, der natürlich immer versucht zu garantieren der Bevölkerung, dass es eben gerecht zugeht. Insofern ist es, wie Sie sagen, es ist eine Art Schicksalsgemeinschaft, fast eine Art globale Schicksalsgemeinschaft. Das hat etwas Solidarisierendes. Auf der anderen Seite in der Praxis sieht es natürlich oft anders aus und wir sehen jetzt eben, die Debatte beginnt ja zu langsam, dass man sich überlegt, wie ist es mit den Leuten, die jetzt schon geimpft sind? Darf man denen gewisse Rechte noch vorenthalten? Also da ist auch die Frage, sind das dann Privilegien, die man denen vorenthält oder sind das Grundrechte, die man ihnen nicht weiter vorenthalten darf, den geimpften Personen? Und da ist dann natürlich auch wieder die Frage der ungleichen Verteilung des Wartens in der Gesellschaft spielt dann eine Rolle und natürlich auch eine Frage der Macht, denn wir haben ja auch schon gesehen, es gab verschiedene Politiker international, die sind darüber gestolpert, dass sie ihre Machtposition dazu genutzt haben, sich früher impfen zu lassen und das kam bei den entsprechenden Wahlbevölkerungen gar nicht gut an, da sind einige Politiker schon darüber gestolpert.
Das heißt, man kann sich vom Warten auch hier freikaufen?
Das ist offensichtlich möglich. Diese Möglichkeit gibt es sowohl während Corona als auch in anderen, auch in den alltäglichen Situationen. Es gibt sogar mittlerweile den Beruf des Codista, also so wird das in Italien genannt, aber auch in anderen Ländern, dass man Leute dafür bezahlen kann, dass sie sich zum Beispiel auf Behörden oder so für einen selbst anstellen. Oder man kann sich am Flughafen durch entsprechende Mehrzahlungen beim Ticket auch in die Fastlane beim Boarding vorgelassen werden. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten durch Macht oder auch durch Geld, sich das Warten zu verkürzen oder eventuell sogar komplett zu umgehen. Ja, das gibt es eigentlich fast immer.
Nun ist es auch beim Alltagswarten ja so, wenn wir auf eine U-Bahn warten, dann gibt es Fahrpläne und es gibt manchmal auch eine Art Countdown, der angezeigt wird, wie lange müssen wir noch warten. Auch beim Computer kennen wir den Ladebalken mit Prozentzahlen. Haben wir vielleicht das Warten und die Kunst des Wartens auch ein bisschen verlernt?
Da gibt es zwei Meinungen, die man sehen muss. Auf der einen Seite gibt es natürlich diese eher kulturpessimistische Erzählung, die sagt, naja, wir sind heute in der beschleunigten Gesellschaft, leben wir nur noch in Hektik, wir haben es immer eilig, die Zeit ist für uns eine Ressource geworden, wie alles andere auch. Und wir haben in diesem Sinne das Warten verlernt, als wir das Warten nicht mehr wertschätzen können oder eine negativere Haltung haben als früher zum Warten. Da ist sicherlich was dran. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, naja, wir haben uns eine gewisse Kunst des Wartens auch durch unsere technologischen Entwicklungen erarbeitet. Wir müssen heute, wenn wir irgendwo auch unerwartet in Wartesituationen kommen, wenn es irgendwo Verspätungen gibt bei öffentlichen Verkehrsmitteln oder so, haben wir sofort unser Smartphone zur Hand und wir können die Wartezeit überbrücken, können die vermeintlich leere oder auch tote Zeit mit sinnvoller Tätigkeit anfüllen und man kann auch sagen, darin besteht eigentlich gerade eine Kunst des Wartens. Zumindest hat das der Schriftsteller Heinrich Spörl mal genau so bezeichnet, dass er sagt, die Kunst des Wartens besteht darin, in der Zwischenzeit etwas anderes zu tun und wenn man das als Kunst des Wartens sieht, dann würde man sagen, warten wir eigentlich besser als früher.
Aber in früheren Epochen hat man vermutlich diese tote Zeit quasi besser ertragen. Können wir davon was lernen?
Ja, das mag sein, dass es früher den Leuten tendenziell einfacher gefallen ist. Wobei man da auch wieder vorsichtig sein muss mit, sage ich mal, ja, Idealisierungen oder Verklärungen der früheren Realität. Denn das mag auch ein bisschen damit zu tun gehabt haben, dass man eben noch nicht diesen egalitären Gesellschaftsanspruch hatte. Also heute sind wir natürlich dabei, wenn wir in Wartesituationen kommen, das immer auch sofort auf die Gerechtigkeit hin abzuklopfen. Ist da jemand anders, der vielleicht weniger warten muss als ich? Bin ich benachteiligt gegenüber anderen Wartenden? Das hat natürlich was mit unserem modernen Gleichheitsverständnis zu tun, dass wir sagen, meine Zeit ist genauso wichtig wie die von jedem anderen. Und wenn die Leute früher das Warten vielleicht besser ertragen konnten, wie sie wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht vermuten, mag das auch damit zusammengehängt haben, dass eben die sozialen Unterschiede in der Gesellschaft früher größer waren, dass man einfach wusste, okay, es hat ohnehin keinen Sinn, mich gegen das Warten aufzulehnen, weil ich bin eben in einer sozialen Position, in der das keinen Sinn macht. Und dann hat man das eher geschluckt. Ob das dann besser war, mag man dann nochmal auf einem anderen Papier sozusagen diskutieren.
Manche sagen ja auch, dass das Nicht-Warten-Können in unserer westlichen Kultur verankert ist, durch das zielgerichtete Zeitverständnis, während es in anderen Kulturen doch eher etwas Zyklisches gibt, dass man mehr in der Gegenwart lebt und sich die Ereignisse regelmäßig wiederholen. Ist da auch was dran?
Ich glaube, es ist insofern was dran. Das ist vielleicht nicht unbedingt nur ein Unterschied zwischen westlicher Kultur und nicht-westlicher Kultur, sondern vielleicht auch stärker noch ein Unterschied zwischen, sag ich mal, ländlich geprägten Gesellschaften und dem Leben eher in einer Großstadt oder in einer städtischen Umgebung. Denn das zyklische Zeitverständnis, was Sie erwähnt haben, ist natürlich das, was eher der Natur abgeschaut ist. Das heißt, überall dort, wo die Menschen in ihrem Lebensvollzug noch stärker von natürlichen Abläufen abhängig sind, da ist wahrscheinlich auch dieses zyklische Zeitverständnis stärker. Und das hat nicht unbedingt nur was mit Kultur zu tun. Insofern findet man beides wohl in den westlichen als auch in den nicht westlichen Kulturen.
Was würden Sie uns raten mit Ihrem Wissen übers Warten? Wie warten wir ohne großen Frust?
Auf der einen Seite kann man sich überlegen, bin ich jemand, dem das Warten sehr schwer fällt, dann muss man sich eben sinnvollerweise schauen, dass man das Warten mit entsprechenden Zwischentätigkeiten anfüllt, dass man diese tote Zeit irgendwie sinnvoll anfüllt. Wenn man aber weiß, dass man jemand ist, der vielleicht das Warten auch eher mal ertragen kann und vielleicht auch so ein bisschen einen kontemplativen Hang hat, dann kann es sich durchaus auch lohnen, mal während des Wartens nichts zu tun und vielleicht mal die Dinge seiner Umgebung etwas auf sich wirken zu lassen, die Dinge anders zu betrachten. Es ist ja so, dass wir in der Hektik des Alltags auch unsere Umgebung oftmals sehr zweckrational wahrnehmen. Wir nehmen also immer nur sozusagen das an der Umwelt wahr, was uns gerade zu unserem jeweiligen nächsten Zweck irgendwie etwas bringt. Aber es kann durchaus mal auch während einer Wartesituation sinnvoll sein, sich mal den Eindrücken der Umgebung hinzugeben und dann die Umgebung vielleicht auch anders wahrzunehmen.
Das war der Soziologe Andreas Göttlich über die Kunst des Wartens in Corona-Zeiten. Und für meine Kollegin Mascha Drost hat das Warten jetzt ein Ende. Jetzt kommen nämlich die Kulturmeldungen.
Seit einer Woche gibt es in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine israelische Botschaft. Auch zu Bahrain, Sudan und Marokko unterhält Israel mittlerweile diplomatische Beziehungen. Die ganze Welt staunt über diese Annäherung, aber der in Deutschland lebende irakische Schriftsteller Najim Wali trübt die Stimmung. In einem Essay für die FAZ schrieb er, zahlreiche arabische Intellektuelle, die weiterhin gegen Israel hetzten, könnten den Annäherungsprozess bremsen oder gar verhindern. Es könne keine Annäherung geben, solange die Mehrheit der arabischen Intellektuellen ihre, Zitat, sture Antinormalisierungshaltung gegenüber Israel nicht aufgebe. Im Deutschlandfunk Kultur hat der Islamwissenschaftler Stefan Weidner auf die schwierige Lage der Intellektuellen in der arabischen Welt verwiesen. Sie befänden sich in einer Zwickmühle zwischen Islamisten, despotischen Regierungen und Militärregimen und müssten eine eigene Stimme finden.
Ich würde mal sagen, wer ein ernstzunehmender Intellektueller ist, der ist kein Antisemit. Und ich kenne sehr viele arabische Intellektuelle, nicht nur Schriftsteller, auch Künstler, die natürlich sehr intensiv mit jüdischen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten. Allerdings können sie das oft nicht öffentlich machen. Und vor diesem Hintergrund müssen sie nach außen hin oft eine Distanz wahren. Das heißt aber nicht, dass sie nicht im privaten Rahmen sehr viele jüdische Freundinnen und Freunde haben oder diese Leute treffen. Deswegen ist das mit dem Antisemitismus sehr, sehr schwierig.
Eine Annäherung könne also nur in einem sehr privaten Rahmen stattfinden und finde auch statt, so Stefan Weidner, den Intellektuellen pauschal zementierten Antisemitismus vorzuwerfen, sei deshalb ungerecht.
Die ernsthaften Schriftsteller, die Schriftsteller, mit denen wir hier zu tun haben, die haben gelegentlich eine Boykotthaltung gegen Israel nach dem Motto des BDS. Das finde ich selber ebenfalls bedauerlich, aber ich kann es intellektuell nachvollziehen immerhin. Und wir sollten diese Leute jedenfalls nicht einfach ausgrenzen oder denunzieren als Antisemiten oder als Betonköpfe. Das ist nicht der Fall. Damit provinzialisieren wir uns selber.
der Islamwissenschaftler Stefan Weidner im Deutschlandfunk Kultur. Purpur war immer schon die Farbe der Könige. Der Farbstoff kostete oft mehr als Gold. Ein Grund dafür, er verblasste nicht. Das bestätigt jetzt ein Fund israelischer Forscher. Stoffreste mit einem purpurfarbenen Farbstoff aus der Zeit der biblischen Herrscher David und Salomon haben sie gefunden. Eine Untersuchung mit der Radiokarbonmethode ergab, dass die Stoffreste aus der Zeit um 1000 vor Christi stammen. Ein königliches Namensetikett, das Auskunft über den Träger geben könnte, war leider nicht dabei. Und das noch zum Schluss. Die Black Lives Matter-Bewegung ist für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden. Nominiert wurden dem Vernehmen nach unter anderem auch Julian Assange und das internationale Faktencheck-Netzwerk.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die Proteste gegen die Inhaftierung von Kreml-Kritiker Nawalny in Russland. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Szczepanowska. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.